SRF 1.
SRF 1, es ist 17:30.
Regionalschnau, Zentralschweiz. Dringend gesucht, hochmotivierter Fußballcheftrainer. Das Inserat kann der FC Luzern aufgeben. Der Richard Komornitzki ist per sofort freigestellt. Auf der Zielgeraden. Der Gotthard-Basistunnel geht in 3 Jahren auf. Jetzt werden Schienen und Leitungen eingebaut. Weiter träumen erlaubt. Der EV Zug schafft auch im 5. Anlauf in Serie der Gumpi Playoff-Final nicht und hofft auf nächste Saison. Das Wetter, auch morgen klebt der Hochnebel 10 über dem Vierwaldstättersee. Darüber gibt es Sonne. Am Mikrofon ist Miriam Breu. Dass er muss gehen, das ist mit jeder Niederlage von den letzten paar Wochen klarer geworden. Die Rede ist vom FCL-Trainer Richard Komornitzki. Heute Morgen hat jetzt die Clubleitung den berühmten Schlussstrich unter die Ära Komornitzki gezogen. Nachfolger gibt es aber noch keinen. Miriam Mattis.
Das Spiel gegen FC Basel gestern, das für Luzern mit einer 0-4-Schlappe geendet hat, habe es fast zum Überlaufen gebracht, hat Mike Hauser an der Medienkonferenz gesagt. Dass dieser Schritt schon lange überfällig ist, weil der FC Luzern schon die ganze Saison nicht vom Tabellenende wegkommt, findet der FCL-Präsident aber nicht.
Nein, ich denke, nach der Leistung, die wir gezeigt haben in Zürich, aber auch im Heimspiel gegen Servette, wo viele Chancen rum waren, wo wir sehr einen kämpferischen FC Luzern gesehen haben, sind wir der Meinung gewesen, nein, die Mannschaft lebt und die geht. Was wir gestern gesehen haben, hat uns jetzt trotzdem bewogen dazu, dass wir den Schnitt machen.
Wer neuer Trainer wird, wissen wir noch nicht. Vorübergehend übernimmt der Assistenztrainer Darius Skripczak. Bis Ende Woche will der FCL aber einen neuen Trainer gefunden haben. Der soll am Samstag im Spiel gegen Sion das erste Mal an der Seitenlinie stehen. In die Entscheidung um den neuen Trainer wird auch der Alex Frey mit einbezogen. Er ist zwar erst ab Mitte April beim FCL als Sportdirektor engagiert, seine Meinung ist beim FC Luzern aber jetzt schon gefragt, der Mike Hauser.
Der Alex Frey ist mit mir bzw. mit dem ganzen Verwaltungsrat in Kontakt. Alle Entscheidungen, die wir treffen, die wir fällen, sind in Absprache mit ihm. Er wird aber aus verständlichen Gründen an keinem Verhandlungstisch anwesend sein, aber wir sprechen das miteinander.
Nicht einmal ein Jahr, nachdem der Murat Yakin beim FCL entlassen worden ist, hat der FCL mit dem Richard Komornitzki also schon wieder einen Trainer, der nicht arbeitet, aber muss bezahlt werden. Das sei nicht optimal, aber auch nicht ein finanzielles Problem für den FCL.
Ja, finanziell natürlich. Wir haben den Trainer freigestellt. Er wird seinen Lohn beziehen bis zum 30.06. Er hat einen Vertrag gehabt bis zum 30.06. Natürlich wäre eine andere Lösung die günstiger gewesen, wenn man es jetzt rein vom Finanziellen anschaut. Ich denke, wir müssen ein bisschen jetzt über das Kurzfristige ausdenken und daran denken, dass wir bei einem Abstieg ganz andere finanzielle Kraftakte müssen leisten. Und darum wollen wir jetzt alles dafür unternehmen, dass wir eben den Abstieg verhindern können.
Mit den gleichen Spielern, aber einem anderen Trainer, ist der FCL-Präsident zuversichtlich, dass Luzern nicht wird absteigen.
Zu den Meldungen aus der Region und die hat der Beat Vogt.
Künftig fahren massiv weniger Güterzüge von der BLS Cargo durch Gotthard. Die grosse SBB Cargo hat die kleine BLS bei der Vergabe von einem Grossauftrag von der Deutschen Bahn ausgestochen. Die BLS hat nicht mehr so günstig können offerieren wie bis jetzt. Die BLS Geschäftsleitung hat heute Morgen mitteilt, dass sie bis 80 Stellen streichen müssen, vor allem bei Lokführer zuerst fällt. Was mit den betroffenen Mitarbeitern genau passiert, ist noch nicht klar, sagt der Chef der BLS, der Bernard Guillermo.
Wir sind bestrebt und es ist unser Ziel, als erstes Mal in eine interne Stelle zu vermitteln, wenn es möglich ist. Aber nachher sicher auch mit der SBB zu reden, als übernehmende Bahn, dass sie eben Lokführer übernimmt. Und drittens mit diesen Leuten neue Stellen zu suchen, extern. Wir können aber nicht ausschließen, dass wir am Ende Einzelne werden müssen gründen.
Zusätzlich zum Stellenabbau soll auch noch der Standort der Lokführer von Erstfeld nach Art Goldau gezügelt werden. Der Urner Volkswirtschaftsdirektor will darum morgen mit den Verantwortlichen der BLS zusammensitzen und die Pläne versuchen zu verhindern. Auf dem Areal ehemaligen Werkhof zu Horb gibt es Studentenwohnungen. Die Gemeinde vergibt das Grundstück ganz nahe von der Hochschule für Technik und Architektur im Baurecht. Ein Investor aus Zug baut dort 48 Wohnungen. Geplant ist auch ein Motel mit 50 Zimmern und Gewerberäumen. Bis im Dezember in 2 Jahren soll die Überbauung fertig sein. Das Geschäft kommt noch vor einem Einwohnerort. Zu Einsiedeln soll es ein neues Ärztezentrum geben, und zwar gerade neben dem Spital. Medico Plus heisst es. Unter einem Dach arbeiten verschiedene Ärzte eng zusammen und nicht wie in einer normalen Gemeinschaftspraxis jeder für sich. Das Angebot soll in anderthalb Jahren aufgehen. Es ist wichtig für die medizinische Versorgung von der Region Einsiedeln. Schließlich gäbe es immer weniger Hausärzte, schreiben die Initianten. Jetzt ist schon eine Woche her, dass das Zug eine junge Frau vermisst wird. Wir haben heute wieder Teile vom Zugersee abgesucht, aber ohne Erfolg, teilt die Zugerpolizei mit. Auch in den nächsten Tagen sucht die Polizei weiter, mit Boot auf dem Zuger und dem Ägerisee und mit Unterstützung von einem Suchhelikopter. Die Luzerner Polizei räumt ein besetztes Haus zu Mecken. Die Hausbesetzung im ehemaligen leeren Hotel am See sei eine kurze Geschichte gewesen. Gestern sind die drei Leute rein und schon heute am Mittag hat sie die Polizei wieder zum Haus ausgeholt. Laut einem Polizeisprecher haben sie sich nicht gewehrt. Sie werden jetzt befragt. Die Besitzer vom Hotel haben sie wegen Hausfriedensbruch angezeigt.
Es ist ein gewaltig langes Loch, das vom NEAT-Basistunnel am Gotthard. Der Tunnel ist fertig ausgebrochen, die grosse Bohrmaschine ist abgeräumt. Jetzt wird die 57 km lange Doppelröhre ausstaffiert mit Gleis, Fahrleitungen, Beleuchtung und Installationen für die Sicherheit. Zwischen Erdfeld und Zedrun sind die Schienen schon drin. Und ab Ende 2016 sollen dort Hochgeschwindigkeitszüge durch den Tunnel rasen. Die Alptransit Gotthard AG, die den Tunnel baut, hat heute schon mal einen Baustellenbesuch für die Medien organisiert. Marlies Zinder war dabei.
Eingepackte Schutzanzüge, das sind knallig orange Overall. Für jede und jeden gibt es einen Helm und einen Rucksack mit einer Sauerstoffmaske drin für den Notfall. Der Zug fährt zuerst für die Tunnellinien immer tiefer, Kilometer um Kilometer. Es geht langsam für sie auf dem Trasse, wo die Züge in Zukunft mit über 200 km in der Stunde drüber fräsen. Dann, am Ende vom Schienenstrang bei Kilometer 20,5, hält der Zug an. Man steigt aus und ist immer noch mitten auf einer Baustelle. Es ist laut in dieser Röhre innen, die Luft ist leicht staubig und wegen der Umluft, die es braucht, um zu arbeiten, blasen sie teilweise so kräftig, dass es den einen den Helm vom Kopf wirbelt. Für die Arbeiten muss der Tunnel von 40 Grad auf 28 Grad abgekühlt werden, erzählt Charlie Simmen von der Alptransit Gotthard AG.
Wir müssen das Tunnelklima schaffen, da innen, wo es erlaubt, die Arbeiten auszuführen. Und für das braucht es entsprechende Temperatur, das braucht entsprechende Luftmenge, damit die Luftqualität stimmt.
Was heisst jetzt das für die Arbeiten da innen, unter diesen Temperaturen zu arbeiten oder unter diesen Bedingungen?
Also, wie Sie merken, das ist einfach ein bisschen wärmer oder vielleicht ein bisschen subtropisch. Also, man müsste ja sauber vorschriftsmässig 28 Grad im Tunnel haben, mit einer Luftfeuchtigkeit von 70-80%. Und dann sind das normale Klimabedingungen, wo man also schwere Arbeit am Tunnel ausführen kann.
Zu Fuß geht es ein paar Schritte weiter zur sogenannten Multifunktionsstelle Sedrun. An diesem Ort geht der Tunnel auf. Das Gewölbe aus Beton ist breiter und sieht aus wie eine riesige Brille. Diese Stelle hat eine besondere Funktion, erklärt Charlie Simmen weiter.
Zum einen beinhaltet das eine Nothaltestelle. Also wenn ein Ereignis wäre mit einem Zug, wird der Zug hier angehalten. Die Leute können aussteigen, finden einen Durchlass in einen Nebenraum, in einer Nebenkaverne, können dann evakuiert werden. Und zum anderen, die zweite Funktion, dass es neben Spurwechsel, was es da gibt, also nur da können wir mit dem Zug vom einen Ohr ins andere wechseln.
Normalerweise werden die Verbindungen wegen dem Luftdruck durch feste Tore gesperrt sein. Für den Notfall gibt es entlang vom insgesamt 57 km langen NEAT-Tunnel immer wieder Rettungsstollen, grosse grüne Türen in der Tunnelwand.
Wir haben Verbindungsstollen, sogenannte Querschläge, vom einen Tunnel zum anderen. Alle 325 Meter gibt es ein Brandschutztor, wo man mit relativ wenig Gewicht, auch ein Kind muss es können öffnen zukünftig, mit 10 Kilo dran schlagen, und dann geht das Tor selbstständig aus dem Brandschutztüren, wo sie sich dann auch wieder schliessen können.
Vieles ist in diesem gigantischen Bauwerk rund 1000 Meter unter dem Boden schon gemacht. Einiges fehlt teilweise noch. Zwischen Erspeld und Zedrun ist zum Beispiel die Fahrleitung noch nicht vollständig. Oder es braucht noch Kabel für einen Zugfunk oder auch Kabel, damit die Fahrgäste im Tunnel innen telefonieren können. Schon weiter ist man in der Weströhre, ganz im Süden zwischen Faida und dem Südportal zu Podio. Auf dieser rund 16 Kilometer langen Zugstrecke gibt es schon im nächsten Dezember die ersten Testfahrten mit der schnellen Bahn. Und unser Zug geht so, wenn er reingefahren ist, ganz gemächlich wieder zurück von Sedrun Richtung Tunnelportal zu Erspfeld.
Eindrücke aus dem Neatunnel am Gotthard waren das. Es geht also vorwärts mit dem Jahrhundertbauwerk, der schnellsten Nord-Süd-Verbindung auf der Schiene, die über 13 Milliarden Franken kosten soll. Und über die Kosten und den Zeitplan hat Marlies Zehnder mit dem Chef der Alptransit Gotthard AG, Renzo Simoni, geredet.
Die Arbeiten im Gotthard-Basistunnel sind auf Kurs, sagt man. Was heisst das konkret?
Wir wollen den Tunnel 2016 der SBB zum Betrieb übergeben und den Schenery Basistunnel dann 3 Jahre später. Und diesbezüglich sind wir aus heutiger Sicht beurteilt auf Kurs.
Irgendwann hat man auch gesagt, es geht schneller für Ski, wie das man ursprünglich geplant hat. Ist das 2016 Stein gemeißelt oder könnte es allenfalls noch eine Verschiebung nach vorne geben?
Nein, Verschiebung nach vorne gibt es sicher keine. Es war so, dass man vor ein paar Jahren davon ausgegangen ist, dass die Eröffnung 2017 stattfinden wird. Und aufgrund der sehr guten Projektfortschritte in den Jahren 2008 bis 2010 hat man den Inbetriebssetzungstermin ein Jahr früher verlegen auf 2016. Aber das ist jetzt wirklich sehr sportlich, anspruchsvoll, aber auch realistisch, denke ich.
Es ist 40% der Bahntechnik ist eingebaut. Was heisst jetzt das? Also, können Sie das kurz ein bisschen erklären, was man sich da darunter vorstellen kann?
Also, zur Bahntechnik gehören verschiedene Gewerke, wie man sagt. Das fängt an mit der festen Fahrbahn. Also das Gleis wird einbetoniert, im Gegensatz zu den offenen Strecken, wo das Gleis auf Schotter liegt. Gibt es eine sogenannte feste Fahrbahn, dann gehören die Fahrleitungen dazu, dass der Zug den Strom kriegt, es gehören diverse Sauschleitungen dazu, Hochspannungs-, Mittelspannungs-, Niederspannungsleitungen, die Bahnstromversorgung und dann sämtliche Hardware-, Ausrüstungsteile, um die Züge nachher auch können zu überwachen, softwaremässig.
Das klingt nach einem ziemlich komplexen Bauwerk. Wie ist denn das so zu sehen, sagen wir weltweit, hat man da die Nase ganz vorne?
Auf jeden Fall. Ich denke, auf der einen Seite nur schon von den Dimensionen her angeschaut. Mit 57 Kilometern ist der Tunnel der längste auf der Welt. Dann haben wir in den Drittelspunkten 2 sogenannte Multifunktionsstellen, die auch sicherheitstechnisch sehr wichtig sind und in einem Notfall, in einem Ereignisfall dann auch einwandfrei funktionieren müssen. Da ist man sicher jetzt am Puls der Zeit.
2016 sollte der Gotthard-Basistunnel eröffnet werden. Rechnen Sie ja da noch mit grösseren Stolpersteinen auf dem Weg?
Also Sie haben es vorher angesprochen, sind etwa 40% der Bahntechnik inzwischen eingebaut. Jetzt geht es darum, dass die restlichen 60% noch eingebaut werden können. Das müsste im Oktober 2015 fertiggestellt sein. Und dann fängt eben die intensive Inbetriebssetzungsphase an, wo alles auf Herz und Nieren geprüft und getestet wird. Und wir gehen davon aus, dass wir dann eben Ende Mai den Tunnel der SBB zum Betrieb können übergeben können. Und wie gesagt, aus heutiger Sicht ist das realistisch, das Ziel. Es können immer Sachen dazwischen kommen. Für das sind wir dann da, mit diesen Sachen umzugehen. Also es ist logistisch gesehen jetzt eine sehr grosse Herausforderung, weil auf der einen Seite sind die letzten Rohbauarbeiten noch im Gang, rund um den Tunnel. Dann sind die diversen Ausrüstungslos, also beispielsweise Haustechnik, sind am Arbeiten und Bahntechnik einbauen. Das überlagert sich alles. Das sind verschiedene Firmen, Konsortien, die gleichzeitig in den Tunnel rein müssen, ihre Sachen können zeitgerecht einbauen und wieder rausgehen. Dass die Leute nicht in Quere kommen, sich nicht behindern und das zu Verzögerungen führt, das ist eine Aufgabe vom Projektmanagement, das sicherzustellen.
Wir haben jetzt viel geredet vom Innenleben von dem neuen Tunnel. Wir haben über einen Zeitplan geredet. Wie sieht es mit den Kosten aus, Renzo Simoni?
Wir haben ja vom Parlament einen Kredit, einen Finanzierungsrahmen zugesichert gekriegt, zugesprochen gekriegt von 13,157 Milliarden Franken, Preisbasis 98 für beide die Tunnel, Gotthard und Schöneri. Und so wie es aussieht, sollten wir das Ziel erreichen, innerhalb von dem finanziellen Rahmen die Projekte können abzurechnen.
Sie sind kommen jetzt heute genau ins siebte Jahr als Chef von der Altransit. Ist jetzt das ein gutes Omen, sonst redet man immer vom verflixten siebten Jahr.
Ja, ich bin nicht so abergläubisch. Zumal die Relation, die Beziehung, ja sehr professionell ist, wo entsprechend auch gelebt wird. Und von dort her bin ich zuversichtlich.
Aber einen gewissen Stolz hat man schon auch, wenn man sieht, es geht jetzt so ein bisschen langsam am Ende entgegen.
Ja, selbstverständlich. Der Countdown ist angezählt, der läuft. Es sind noch etwas mehr als 1000 Tage. Und ich würde sagen, wir sind auf einer sehr langen Zielgerade, aber wir haben das Ziel vor Augen und die Spannung steigt schon auf den Moment, wo dann tatsächlich der Betrieb aufgenommen werden kann.
Der Renzo Simoni, der Chef von der Alptransit Gotthard AG mit seinem Blick in die Zukunft. Und retour schauen wir jetzt mit dem EV-Zug und zwar auf die letzte Saison. Endstation Halbfinale hat es für den EVZ auch heuer wieder geheissen. Nach der Niederlage gestern gegen Bern ist der Traum vom Schweizer Meistertitel einmal mehr geplatzt. Zum fünften Mal hintereinander ist der EVZ im Halbfinale ausgerutscht. Trotzdem, die Verantwortlichen sind zufrieden. Es war nämlich eine ziemlich außergewöhnliche Saison. Christian Öchslin.
Die grosse Enttäuschung, die hat man gestern nicht nur an den Gesichtern der Spieler vom EVZ können ablesen. Auch die Vertreter der Clubführung konnten nicht verstecken, dass sie zu beissen haben an dieser bitteren Niederlage, so kurz vor dem grossen Ziel, ein Playoff-Final. Der EVZ-Sportchef Jakub Horak hat gerade nach dem Match das Team trotzdem gelobt.
Ich glaube, jetzt müssen wir das mal ein bisschen mit Distanz mal analysieren. Über die ganze Saison hinweg hat die Mannschaft sehr gut gespielt. Ist sehr weit gekommen, hat man nicht gedacht Anfang der Saison. Aber sie hat es verdient. Super, super Teamgeist auf die Beine gestellt. Im Moment tut es natürlich ziemlich weh, aber so ist Sport.
Es ist eine besondere Saison, die für den EVZ gestern zu Ende gegangen ist. Wie keine andere Mannschaft in der Nationalliga hat der EVZ profitiert von den Zwangspausen, einem sogenannten Lockout in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Die drei NHL-Spieler Damien Brunner, Henrik Zetterberg und Raphael Diaz haben im Herbst Goal um Goal geschossen und haben den EVZ so aus dem Tabellenkeller rausgeführt an die Spitze der Nationalliga A. Nachdem die NHL-Spieler wieder abgereist sind, haben viele erwartet, der EVZ breche auseinander. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil, die Zuger haben sich souverän für die Playoffs qualifiziert. Aber eben, Tatsache ist, zum fünften Mal hintereinander ist man im Playoff-Halbfinal rausgefallen. Der Jakub Horak sagt darauf:
Halbfinale erreichen ist unter die ersten vier in der ganzen Schweiz gekommen. Und wenn man das fünfmal, sechsmal hintereinander machen kann, dann hat man schon sehr, sehr viel erreicht.
Schon seit 15 Jahren wartet man beim EVZ darauf, dass es wieder einmal lenkt bis in Playoff-Final. Gross über die Bücher, so der Jakob Horak, müssen wir beim EVZ jetzt aber trotzdem nicht. Die recht junge Mannschaft hat viel Talent, im Playoff hat das Team jetzt weiteres Erfahrungen können sammeln und auf denen können wir in der Zukunft aufbauen.
Gerade in so heiklen Situationen, dass man die richtige Entscheidung macht, einmal unpopuläre Entscheidungen macht, die vielleicht nicht so schön aussehen, aber sehr effektiv sind. Das sieht man halt bei den Spielern, die schon mehrere Playoffs hinter sich haben, die wissen, wenn, dass man muss, einmal ein Spiel machen muss, das nicht so besonders gut aussieht. Offensiv vielleicht auch nochmal können mehr Druck aufs Goal entwickeln, über eine längere Zeit und dann auch die Chancen nutzen.
Die Verantwortlichen bleiben also zuversichtlich. In den nächsten Jahren werden die EVZ den Einzug im Finale sicher einmal schaffen. Und dann will ich mir dafür sorgen, dass der grosse Traum vom zweiten Schweizer Meistertitel seit 1998 nicht nur ein Traum bleibt.
Der Christian Öchslin ist es zum EV-Zug, der also sicher noch einiges Jahr weiter träumt von diesem Meistertitel. Das Regionaljournal Zentralschweiz am gleich 5 Minuten vor 6 Uhr. Der Beat Vogt hat nochmals das Wichtigste aus dieser Sendung kurz und knapp.
Der Richard Komornitzki steht nicht mehr an der Seitenlinie beim FC Luzern. Der Club hat ihn heute per sofort freigestellt.
Nach dem 0-4 gegen Basel sei für die Clubleitung klar gewesen, dass jetzt etwas gehen müsse, hat der FCL-Präsident Mike Hauser vor den Medien gesagt. Wer der Richard Komonicki ablöst, ist noch offen. Spätestens am Samstag im Spiel gegen Sion soll aber der neue Trainer im Einsatz sein. Künftig fahren massiv weniger Güterzüge von der BLS Cargo durch Gotthard. Die grosse SBB Cargo hat die kleine BLS bei der Vergabe von einem Grossauftrag von der Deutschen Bahn ausgestochen. Die BLS Geschäftsleitung hat heute Morgen mitteilt, dass sie bis 80 Stellen streichen müssen. Ein grosser Teil davon betrifft die Lokführer zu Erstfeld. Außerdem will die BLS den Standort der Lokführer von Erstfeld auf Art Goldau zügeln. Der Kanton Uri, will sich gegen die Zügelpläne einsetzen, damit nicht noch mehr Stellen verloren gehen. Beim Gotthard-Basistunnel von der NEAT geht es mit den Arbeiten vorwärts wie geplant. Über 40% der technischen Anlagen im Tunnel sind installiert. Und in der Weströhre, zwischen Faido und Bodio, soll es im nächsten Dezember die ersten Testfahrten geben. Der Gotthard-Basistunnel soll 2016 in Betrieb gehen. Der Generi-Basistunnel soll dann 2019 bereit sein.
Die Wetterprognose, die hat der Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend ist es im Ursertal und auf den Berg ziemlich sonnig, sonst hat es Hochnebel, Nebel oder starken Dunst. In der Nacht dehnt sich dann die Hochnebelschicht in der Zentralschweiz noch mehr aus. Morgen bleibt der Hochnebel über dem Mittelland zäh liegen und löst sich an den meisten Orten wahrscheinlich gar nicht auf. Auf den Berg und generell etwa oberhalb von 1800 Meter ist es hingegen den ganzen Tag durch ziemlich sonnig, trotz ein paar ausgedehnten Schleierwolken. Morgen früh liegen die Temperaturen am Vierwaldstätter See bei Wert um den Gefrierpunkt. Am Nachmittag werden dann unter dem Hochnebelwert um 5 Grad erreicht, sonst sind bis 10 Grad möglich. Am Donnerstag löst sich der Hochnebel wahrscheinlich an den meisten Orten auf. Sonst ist es zuerst teilweise sonnig und in den Alpen ganz leicht föhnig. Am Nachmittag werden dann die Wolken dichter und am Gotthard und Richtung Furka kann es von Süden ein bisschen Schnee geben. Die Höchsttemperaturen liegen in Zug bei etwa 9 Grad.
Zwar zieht es einem bei diesem Wetter noch nicht gerade raus, aber zumindest im Kopf kann man ja schon mal ein bisschen vom Sommer träumen. Vom Garten oder einem Balkon voll Blumen zum Beispiel. Für dass die Träume nicht an der Schneckeninvasion oder der falschen Blumenerde zugrunde gehen, nehmen wir diese Woche den grünen Daumen vor und fragen Gartenexperten nach Kniffs und Tricks. Jeden Tag in unseren Morgensendungen. Und da seid auch ihr gefragt. Schreibt uns eure Fragen an die Experten und auch eure Tipps. Die E-Mail-Adresse zentralschweiz@srf.ch. Ich sage es noch einmal, zentralschweiz@srf.ch. Der nächste Deep-Tag gibt es also morgen Morgen, das erste Mal um 6:30. Für die Sendung heute ist Anna Frey verantwortlich. Am Mikrofon Miriam Breu.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.